habe heute für euch einen Text rausgesucht, der ein bisschen Unruhe stiftet. Ihr wisst, Theologen lieben das, sich immer wieder mit Texten zu beschäftigen, die vielleicht nicht so angenehm sind. Aber ich hoffe, dass es nicht zu unangenehm wird für euch heute. Und für mich natürlich auch nicht. Ich möchte erstmal mit euch den Text gemeinsam lesen. Das ist eine Geschichte aus der Apostelgeschichte. Ihr könnt den Text einfach mitlesen, aber ich denke, die meisten von euch kennen ja die Geschichte. Da steht: auch ein Mann mit Namen Hananias verkaufte mit seiner Frau Sapphira etwas von seinem Besitz. Er brachte mit Wissen seiner Frau den Aposteln einen Teil des Geldes, behauptete aber, es sei der gesamte Erlös. Da sagte Petrus: Hananias, warum hat der Satan Besitz von deinem Herzen ergriffen? Du hast den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes für dich behalten. Es war dein Besitz, den du nach Belieben verkaufen oder behalten konntest. Und auch nachdem du ihn verkauft hattest, durftest du mit dem Geld machen, was du wolltest. Warum hast du das getan? Du hast nicht uns belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er um und war tot. Jeder, der von der Geschichte erfuhr, war entsetzt. Schließlich kamen einige junge Männer, wickelten Hananias in ein Tuch, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Etwa 3 Stunden später kam seine Frau. Sie wusste noch nicht, was geschehen war. Petrus fragte sie: War das der Preis, den dein Mann und du bei dem Verkauf erzielt habt? Sie erwiderte: Ja, das war der Preis. Da sagte Petrus: Wie konntet ihr beide nur auf einen solchen Gedanken kommen, den Geist des Herrn auf die Probe zu stellen? Gleich vor der Tür stehen die jungen Männer, die gerade deinen Mann begraben haben. Sie werden auch dich hinaustragen. Augenblicklich stürzte auch sie zu Boden und starb. Als die jungen Männer hereinkamen und sahen, dass sie tot war, trugen sie sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Furcht überkam die ganze Gemeinde und auch alle anderen, die davon erfuhren. Ich weiß nicht, wie es euch so bei dieser Geschichte geht. Sie ist so ganz anders als das, was ich sonst von Gott höre. So ganz anders, wie Gott hier in seinem Verhalten den Menschen gegenübertritt. Da sind Menschen, die wollen der Gemeinde was Gutes tun. Ja, sie sind nicht ganz aufrichtig, aber am Ende sind beide tot. Einfach tot umgefallen. Und die Geschichte lässt den Schluss zu, dass Gott hier ein Urteil vollstreckt hat über diese beiden Menschen. Und die Frage, die diese Geschichte schon seit jeher umrankt, ist: Warum hat Gott das getan? Ich will die Predigt gleich ein Stück abkürzen. Dieser Frage werden wir uns heute nicht stellen, weil ich glaube, dass es zu dieser Frage auch keine wirklich schlüssige Antwort gibt, weil die muss Gott selber geben, diese Antwort. Aber als ich mir diese Geschichte so durchgelesen habe und unzufrieden war, so mit diesem Ergebnis, so das Ergebnis in Vers 11, Furcht überkam die ganze Gemeinde und alle anderen, die davon erfuhren. Was kann sinnvoll sein daran, dass Gemeinde in Furcht gerät? Was kann sinnvoll für Gott daran sein, dass Menschen Angst bekommen, dass Menschen sich unwohl fühlen, dass Menschen mit der Situation einfach schlichtweg überfordert sind? Und dieser Gedanke hat mich nicht losgelassen und ich habe mich gefragt, warum gibt es diese Geschichte überhaupt? Soll sie uns einschüchtern? Soll sie uns warnen davor, Fehler zu machen? Warum ist das passiert? Und ich habe mir mal ein paar Gedanken dazu gemacht, um welche aus meiner Sicht 3 Punkte es hier eigentlich bei Hananias und Sapphira geht. Der erste Punkt: Es geht einmal um ihr Handeln, um das, was sie getan hat. Und wir können in Vers 2 und 3 lesen: Er brachte mit Wissen seiner Frau den Aposteln einen Teil des Geldes, behauptete aber, es sei der gesamte Erlös. Und dann in Vers 3 weiter: Du hast den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes für dich behalten. Die Sachlage des Handelns ist, dass Hananias und auch Sapphira gelogen haben.
Sie haben etwas getan, was unaufrichtig ist. Sie haben versucht, einen falschen Anschein zu erwecken und sie haben das schon geplant. Das war wissentlich, das war mit Vorsatz, all das, was wir in unserer Rechtsprechung auch kennen und was die Strafe nicht milder macht, sondern eigentlich eher noch verschärft, können wir dem Hananias hier andichten. Aber die Frage, die ich mir dazu stelle, ist, warum sagen wir nicht immer die Wahrheit? Wie kommt der Hananias dazu, in so einer Situation zu lügen? Sicherlich, die Geschichte ist recht kurz. Die Randinformationen, die wir dazu haben, sicherlich lückenhaft. Und trotzdem finde ich diese Frage absolut berechtigt, weil sie auch aus meiner Lebenswelt kommt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erlebe oft Situationen, in denen ich damit kämpfe, die Wahrheit zu sagen oder die Unwahrheit zu sagen. Weil es gibt immer wieder diese Versuchung, einfach die Dinge nicht so zu sagen, wie sie eigentlich sind. Es gibt immer wieder auch in mir so Gedanken und Züge, wo ich einfach denke, ach, sag jetzt bloß nicht die Wahrheit oder sag nicht so, wie es ist oder versuch es anders darzustellen. Manchmal ist es geboren aus einer Notsituation, dass man sich fürchtet davor, vor den Sachen, die so kommen. Und trotzdem frage ich mich, warum sagen wir nicht immer die Wahrheit? Wissen wir denn nicht, dass eigentlich alles am Ende immer rauskommt? Man fragt sich immer bei diesen großen Geschichten, die in Zeitungen publiziert werden, wo Leute gelogen haben und Dinge dann rauskommen, hätten die sich das nicht denken können, dass man solche Sachen überprüft, dass Leute hinterherforschen, dass irgendwelche Journalisten graben und wühlen und irgendwas finden werden? Warum sagen wir nicht immer die Wahrheit? Und auch im Kleinen, warum sagen wir nicht immer die Wahrheit? Und das hat mich sehr betroffen gemacht, weil die Antwort, jedenfalls für mich, eine ganz einfache ist, weil wir Angst vor den Konsequenzen haben. Wir fürchten uns eigentlich immer vor dem, was die Wahrheit mit sich bringt. Wenn ein Polizist uns fragen würde, sind Sie auf der Straße zu schnell gefahren? Was würdest du antworten? Wahrscheinlich würden wir rumdrucksen und sagen, wir sind angemessen gefahren. Und der Polizist fragt, naja, das habe ich nicht gefragt. Ich habe gefragt, sind Sie zu schnell gefahren oder nicht? Und du weißt, dass du vielleicht 55 gefahren bist, aber wo 50 erlaubt ist. Und wahrscheinlich denkst du, naja, wegen 3, 4, 5 km/h würde ich wahrscheinlich nicht sagen, ich bin zu schnell gefahren. Wahrscheinlich kommen dir auch Gedanken, naja, der Polizist, wenn er dich fragt, wird er schon kein Kamerabild von dir haben, weil sonst wird er dich nicht fragen, sondern wird dir sagen, dass du zu schnell gefahren bist. Also, wenn du jetzt nicht zu dieser Frage stehst und eben sagst, du bist völlig in Ordnung gefahren, muss der Polizist dich gehen lassen, auch wenn er vermutet, dass du doch schneller gefahren bist. Was würdest du tun? Würdest du die Wahrheit sagen? Würdest du es wirklich tun und sagen, ja, ich bin zu schnell gefahren? Warum sagen wir nicht immer die Wahrheit? Weil wir Angst vor den Konsequenzen haben. Unser Handeln bringt Konsequenzen mit sich. Und das macht diese Geschichte von Hananias und Sapphira auch so brutal, weil die Konsequenzen ihres Handelns ist der Tod. Bis jetzt haben die Menschen immer gedacht, naja, wenn ich vielleicht lüge und es kommt raus, dann werde ich ausgeschimpft oder bekomme vielleicht irgendeine kleinere Strafe oder irgendetwas passiert. Aber dass nun zwei Menschen sterben mussten, weil sie gelogen haben, das hat die ganze Gemeinde durcheinander gerüttelt. Weil das ist so Alltagstun. Das ist so das, was wir ja fast immer zu tun haben. Immer zu entscheiden, sage ich die Wahrheit oder sage ich es nicht. Und nun plötzlich hebt Gott mit dieser Geschichte die ganze Nummer auf ein anderes Maß. Weil plötzlich hängt mein Leben davon ab. Und die Frage ist, wirst du die Wahrheit sagen, wenn dein Leben davon abhängt? Wirst du die Wahrheit sagen, wenn du wüsstest, dass du sterben musst, wenn du die Unwahrheit sagst? Natürlich würdest du einen Verkehrsverstoß von 20 km/h zugeben, wenn du wüsstest, wenn du eine Lüge erzählst, dass du sterben musst. Wir wägen immer ab, weil wir Angst vor den Konsequenzen haben. Das Zweite, was ich an dieser Geschichte, was mir da so ins Auge springt, ist die Frage nach Identität. In Vers 3 lesen wir, da sagte Petrus: Hananias, warum hat der Satan Besitz von deinem Herzen ergriffen? Und die Frage, die ich mir dazu stelle, ist: Woher wusste Petrus, dass Hananias log? Wer hat es ihm gesagt? Und Theologen auf der ganzen Welt spekulieren darüber, woher er das wusste. Hat es der Heilige Geist ihm gesagt? Hat er von Gott eine Eingebung? Der Text sagt nichts darüber. Aber Petrus stand vor ihm und sagte: Du hast gelogen, mein Lieber. Der Satan hat Besitz von deinem Herzen ergriffen. Ist das immer so, dass wenn wir etwas Unrechtes tun, dass der Satan gleich Besitz von meinem Herz ergriffen hat? Wie kommt Petrus zu der Aussage über diesen Hananias? Kannte er ihn so gut? Aber irgendwas wird es gewesen sein. Und ich glaube, dass Hananias durchaus bekannt dafür war, dass man ihm so etwas zugetraut hat. Ist eine Spekulation, steht nicht im Text. Aber ich glaube, wenn ich in den Alltag von uns reinschaue, dann kennen wir auch Menschen, denen wir manches zutrauen und manches nicht. Da gibt es Situationen, wenn du dir die anschaust, dann hast du im Inneren so ein Gefühl, dass du glaubst zu wissen, wer oder was es gewesen ist, und du glaubst, dass du die Wahrheit kennst, auch wenn sie noch gar nicht ausgesprochen wurde. Und oftmal im Alltag wird es auch bestätigt am Ende. Und das ist hier die Frage auch nach der Identität. Wer ist Hananias eigentlich? Und wer bin ich? Und vor allem auch, wer in den Augen der Menschen, die um ihn herum sind? Was denken die Menschen über dich? Würden die Mitglieder deiner Gemeinde dir auch so manches zutrauen und dem anderen vielleicht nicht? Traust du dem einen mehr und dem anderen weniger zu? Wer aus deiner Gemeinde würde wie Hananias vielleicht ein bisschen rumtricksen, wenn ein Grundstück verkauft wird und der Preis gespendet werden soll? Wem würdest du es zutrauen? Wem auf gar keinen Fall? Und wir merken schon an unseren Gedanken, die wir jetzt so in unseren Köpfen haben, dass wir nicht frei sind davon. Wir nennen das vielleicht manchmal Vorurteile, aber das hat auch ein wenig mit Identität zu tun. Eine Identität, die ich den anderen auch gebe. Warum denkt denn der andere über mich so, wie er denkt? Ist das immer nur so, weil er Hirngespinste hat? Oder weil er grundsätzlich schlecht über andere denkt? Oder ist es nicht vielmehr so, dass wir oft durch unser Handeln auch immer unsere Identität dem anderen gegenüber offenbaren? Und was sagt Petrus: Hananias, warum hat der Satan Besitz von deinem Herz ergriffen? Er sagt nicht, du bist ein Lügner oder irgendwie so, sondern er sagt ihm, wer er ist in seinen Augen. Er sagt: Hananias, für mich bist du jemand, der nicht sich von Gott leiten lässt, sondern der sich vom Teufel leiten lässt, vom Bösen, vom Satan. Wie kommt Petrus drauf? Wir wissen wenig über Hananias. Aber rechtfertigt nicht das, was Hananias jetzt schon getan hat, vielleicht zu so einer Aussage? Sicherlich ist sie ein bisschen martialisch und wahrscheinlich würden wir diesen Begriffssatz heute nicht mehr so benutzen. Wir würden das vielleicht anders formulieren. Aber wenn wir ehrlich sind, im Ergebnis würden wir doch den Hananias in die gleiche Kategorie einordnen. Da ist jemand, der Gott versucht hat zu betrügen und zu lügen. Welche Identität schreiben wir dem in unserem Herzen zu? Woher wusste Petrus, dass Hananias log? Weil die Menschen uns sehen und uns auch kennen. Weil die Menschen uns ganz genau beobachten bei dem, was wir tun. Weil sie genau das bewerten, nämlich unser Handeln. Denn dem Menschen steht eigentlich nicht viel anderes zur Verfügung. Der Mensch kann nicht in den anderen hineinschauen. Auch wenn wir das manchmal versuchen, uns, und wir nennen das immer so, hineinzufühlen. Aber eigentlich bewerten wir nur das, was der andere tut und was der andere sagt. Weil Menschen uns sehen und uns kennen. Aus dem Grund wusste auch Petrus, wen er da vor sich hatte. Und wenn ich mir das so anschaue, dann komme ich zu einem dritten Punkt, der die ganze Sache eigentlich für mich dann auch erschließbar macht. Da geht es um die Motivation des Hananias. Da steht in Vers 4, es war dein Besitz, den du nach Belieben verkaufen oder behalten konntest, und auch nachdem du ihn verkauft hattest, durftest du mit dem Geld machen, was du wolltest. Warum hast du das getan? Du hast nicht uns belogen, sondern Gott. Warum hast du das getan? Was wollen wir mit unserem Handeln erreichen? Und für mich ist diese Situation eigentlich gar nicht so einfach. Auch wenn der Petrus hier vielleicht so in seiner Argumentation den Oberlehrer rauslässt, eigentlich geht es noch um ein Stückchen mehr für mich. Warum haben Hananias und Sapphira das Grundstück nicht verkauft, das Geld genommen und überlegt, wie viel Geld sie wirklich Gott davon geben wollen? Warum wollten sie alles geben? Die Antwort ist relativ einfach, weil es alle gemacht haben. Alle haben ihre Grundstücke verkauft. Alle haben alles gegeben. Ob alle wirklich alles gegeben haben, wissen wir gar nicht. Aber zumindest war das der Tenor in der Gemeinde. Die Gemeinde hat gefordert, wenn du etwas verkaufst, dann gibt es auch der Gemeinde. Wir lesen in Apostelgeschichte 2, dass sie alles miteinander teilten. Das klingt so fabelhaft, das klingt so absolut traumhaft. Aber es bedeutete auch, dass du nicht mehr der Herr über dessen warst, was du besaßt. Und Hananias und Sapphira haben das Grundstück verkauft, und was sollten sie denn tun? Wie wäre das wohl in der Gemeinde angekommen, wenn sie gesagt hätten, ja, wir haben das Grundstück verkauft und wir sind übereingekommen, wir würden der Gemeinde gerne 10% davon übergeben und 90 behalten wir für uns. Petrus würde sagen, hey, das ist völlig okay. Aber hätte die Gemeinde auch gesagt, hey, das ist völlig okay? Was ist mit Solidarität? Was ist mit Gemeindeleben? 100% Einsatz, sich ganz für die Sache aufopfern. Du gibst 10% und 90 behältst du für dich? Und wir merken schon, dieser soziale Druck, den Hananias und Sapphira hier hatten, der ist immens gewesen. Sie hätten nicht, wie Petrus behauptet, einfach so sagen können, wir verkaufen mal das Grundstück und das Geld behalten wir für uns. Eigentlich war es so gedacht. Eigentlich ist es rechtlich auch so möglich gewesen. Und keiner hätte sie verklagen können. Aber auch in der Gemeinde geht es oft nicht um die Dinge, die rechtlich abgesichert sind, sondern da geht es um ganz andere Dinge. Da geht es um dein Standing. Da geht es darum, wie andere über dich denken. Und wie hätten sie Hananias und Sapphira wohl gesehen, wenn alle, die vielleicht auch weniger gehabt haben, als Hananias und Sapphira all ihr Geld der Gemeinde gespendet hätten. Und nun Hananias und Sapphira es nicht tun. Wäre das nicht fatal? Also ich glaube, dass es nicht so ganz fair von Petrus war, Hananias und Sapphira hier zu sagen, naja, ihr hättet ja alles behalten können. Ich glaube auch, dass die Gemeinde hier eine Verantwortung mitträgt. Dass die Gemeinde auch hier schauen muss, welche Werte trägt die Gemeinde nach außen an die Leute heran. Mit welcher Erwartungshaltung werden Menschen hier gefüttert? Am Ende müssen wir sagen, Hananias und Sapphira tragen die Entscheidung. Sie haben alles in der Hand. Sie können sagen, ich verkaufe es oder ich verkaufe es nicht. Ich gebe der Gemeinde oder ich gebe nicht. Das ist richtig. Jeder hat immer die volle Entscheidungsfreiheit. Aber ich glaube, dass die Motivation, warum Hananias und Sapphira es getan haben, hier auch eine Rolle spielen. Und vielleicht nicht so sehr in der Bewertung von Hananias und Sapphira, sondern vielleicht auch in der Reflexion für uns als Gemeinde. Wozu bringen wir Menschen, dass sie Dinge tun? Und ist es nicht manchmal auch so, dass wir selber merken, dass die Erwartungshaltung unserer Gemeinde uns manchmal dazu verführt, die Unwahrheit zu sagen? Habt ihr denn auch alle in der Bibel gelesen und gebetet? Aber selbstverständlich haben wir das getan. Oder doch nicht? Oder vielleicht weniger, als wir gesagt haben? Es gibt so viele Dinge, die wir voneinander erwarten. Und manchmal erwarten wir von anderen viel mehr, als wir selber in der Lage sind zu geben. Und wir machen uns gegenseitig auch Druck damit. Und so empfinde ich die Geschichte von Hananias und Sapphira schon sehr bewegend, auch für mich persönlich. Nicht, weil ich sage, ich hätte es besser gemacht, sondern weil ich verstehe, aus welcher Motivation heraus die beiden letztendlich auch persönlich gescheitert sind. Diese Anfechtung war schon groß. Und ich bin nicht in ihren Schuhen. Ich kann nicht sagen, ob man das hätte abwenden können. Ich weiß nicht, ob man einfach sagen kann, naja, da hätten sie drüber stehen müssen. Das will ich auch gar nicht entscheiden. Aber ich möchte gerne mitnehmen, dass sie in einem Umfeld eine Entscheidung treffen musste, und das Umfeld maßgeblich auch entscheidend war, dass diese Menschen eine falsche Entscheidung getroffen haben. Hätte nicht so sein müssen. Ich weiß nicht, ob man hier von Schuld der Gemeinde sprechen kann. Aber ich glaube schon, dass dieses Beispiel uns auch helfen kann, ein bisschen mehr über Verantwortung der ganzen Gemeinde nachzudenken. Was wir als Gemeinde voneinander erwarten, was wir von dem Einzelnen sehen wollen und vielleicht auch, dass wir als Gemeinde ein viel barmherzigeres Auftreten mit dem anderen haben. Dass der andere nicht den Eindruck hat, in einem Raster hineinzupassen. Dass wir den anderen nicht in eine Form pressen müssen, damit er vielleicht sich versucht fühlt, eben nicht die Wahrheit zu sagen und seine Identität preisgibt. Denn all das hat dazu geführt, und Petrus beschreibt das hier so schön bildhaft, dass der Teufel, letztendlich der Satan, etwas getan hat und einen Menschen wieder aus dem Kreis Gottes hinausgeführt hat. Warum Gott Hananias und Sapphira hat tot umfallen lassen, weiß ich nicht. Vielleicht spielen noch ganz andere Dinge eine Rolle. Aber das, was ich so für mich mitnehme, ist eigentlich, dass wir mit unserem Handeln immer erreichen wollen, dass Menschen uns lieben, dass Menschen uns gut finden. Ich weiß nicht, ob du das unterstützen würdest für dich, aber ich glaube, dass jeder, wenn er so ein bisschen tiefer in sich reinhorcht, dann wissen wir, wie gut es uns tut, wenn Menschen uns gut finden, wenn sie uns lieb haben, wenn uns Liebe entgegengebracht wird. Es gibt auch die Beispiele von Leuten, die erkrankt sind, die mit psychischen Schäden zu tun haben, die mit Liebe nichts zu tun haben wollen. Aber das meine ich nicht. Eigentlich ist jeder normale Mensch darauf angewiesen, dass andere ihn lieben. Und das beeinflusst unser Handeln. Und ich glaube, dass wir auch als Gemeinde darauf achten müssen, dass Menschen die Gemeinde nicht nur lieben, weil sie unsere Erwartungen erfüllen, sondern dass wir sie auch lieben, wenn sie unsere Erwartungen nicht erfüllen. Und das muss deutlich und klar sein, auch in der Gemeinde. Und wenn wir diese Geschichte gucken, dann geht es bei dieser Geschichte um das Handeln und erstmal um Wahrhaftigkeit und Güte. Das ist das, was uns sofort ins Auge springt. Sei wahrhaftig, sag die Wahrheit. Und Güte in dem Sinne von tu das Gute, verhalte dich gut. Das ist grundsätzlich immer ein Ansatz, den Gott befürwortet. Das Zweite ist die Identität. Dass du immer wissen darfst, dass dein Handeln dich zu dem macht, den die anderen in dir sehen. Deine Identität wird bestimmt von deinem Handeln. Was die Leute von dir hören, was die Leute von dir sehen, was du so machst. Und da ist echt die Frage des Selbstbewusstseins, ob ich mich vielleicht gegen Erwartungshaltung stellen kann und selbstbewusst vielleicht auch ein anderes Bild pflege. Vielleicht hätten Hananias und Sapphira ein bisschen selbstbewusster auftreten müssen. Vielleicht hätten sie sagen müssen, Freunde, wir haben unser Grundstück verkauft, aber es ist im Moment ehrlich nicht machbar für uns. Wir wollen das eigentlich nicht, wir würden euch nur die Hälfte geben oder nur 10%. Und wir sind das eben so und Gott hat gesagt, was wir geben, das sollen wir geben und das andere können wir behalten und dann ist es halt so. Aber ich weiß auch, dass dieses Selbstbewusstsein nicht so einfach ist. Und auch hier sehe ich wieder die Gemeinde und die Gemeinschaft in der Verantwortung, Menschen dabei zu helfen, wirklich auch in ihrem Selbstbewusstsein und in ihrer Echtheit auch voranzukommen. Und das Letzte, was ich mitnehme, ist die Frage nach meiner Motivation. Mein Wunsch, geliebt zu werden und welche Werte dahinter stehen. Und mir auch bewusst zu sein, dass ich mich abhängig mache von so manchen sozialen Verbindungen. Dass ich nicht so ganz frei bin in meinem Handeln, wenn ich in bestimmten Gruppen involviert bin. Und dass ich meine Gruppen mir sehr sorgfältig aussuchen muss, wo ich hingehe, mit wem ich meine Zeit teile. Weil soziale Unabhängigkeit ist einfach so wichtig, damit meine Werte letztendlich auch meine Identität widerspiegeln. Wenn ich abhängig bin, werde ich immer das tun, was andere wollen. Und manchmal kann ich nicht das tun, was andere wollen, und ich werde zum Verräter an meiner eigenen Identität. Und diese Spannungen, die erleben wir im Alltag immer wieder. Wir kommen in so viele soziale Netzwerke, nicht nur die elektronischen, sondern auch die tatsächlichen, die so da sind, dass wir immer hin und her gerissen werden. Und auch da hat Gemeinde einen Auftrag, ein soziales Netzwerk zu sein, wo es eben gerade nicht so ist, wo nicht Druck gemacht wird, wo du nicht konform gehen musst, wo du nicht etwas leisten musst dafür, dass du geliebt wirst, sondern Gemeinde soll ein Ort sein, wo Menschen die Liebe Gottes erfahren und auch die Liebe der Menschen erfahren können, ohne dass eine Leistung dahinter steht. Und das ist etwas, was erstrebenswert ist. Und wenn ich so Gemeinden sehe, auch in meinem Arbeitsumfeld und in meinem Alltag, dann muss ich einfach sagen, dass wir als Gemeinde immer gefährdet sind, wie jede soziale Gruppe, das aus den Augen zu verlieren. Wofür wir eigentlich da sind, wofür wir das machen und was eigentlich die Werte unserer Gruppe sind. Und wir merken, dass es oft auch Missbrauch gibt über diese Fragen. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns Zeit nehmen, auch als Gemeinde mal über so ein Thema zu sprechen und unser Herz wieder neu auszurichten und es aus den Fängen des Teufels herauszulassen und wirklich dem Herzen Gottes näher zu kommen. Ich würde gerne noch mit euch zusammen beten. Herr Jesus, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, warum Hananias und Sapphira sofort sterben mussten. Sie haben gar nichts anderes gemacht, als das, was wir tagtäglich tun. So viele 100 Millionen und Milliarden Menschen auf dieser Welt tun es tagtäglich. Sie sagen die Unwahrheit, sie sind getrieben von sozialen Zwängen, von Ängsten, von wirklich gedrückten Situationen und müssen das tun, was sie da tun. Und ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen in der Lage sind, von Hananias und Sapphira und genauso entscheiden, und die müssen nicht sterben sofort. Ich kann mir überhaupt kein Bild davon machen, warum sie sterben mussten. Wahrscheinlich hat es noch ganz andere Gründe. Aber es rüttelt mich auf, weil ich merke einfach auch, dass es schon bedeutsam ist, zu wissen, was man tut. Und dass es bedeutsam ist, dass man sich seiner Identität bewusst ist, dass man authentisch lebt und dass man mit seinen Überzeugungen auch ein Bild nach außen abgibt, dem die Menschen vertrauen können. Herr, und ich bitte dich auch um der Motivation willen. Du weißt, dass wir oft getrieben sind. Wir sind als Menschen soziale Wesen und wir brauchen die Gemeinschaft mit anderen. Und wir haben immer so die Neigung, auch dem anderen irgendwie so eine Erwartungshaltung mitzugeben, damit man ihm noch besser auskommt, aber das ist eigentlich gar nicht gut. den anderen einfach zu belassen, wie er ist, fällt uns extrem schwer. Gerade in einer Gruppe, die sich einem Ziel verschrieben hat, die einen Weg gehen will, ist immer so dieser Ansatz da, wir müssen unbedingt, dass wir alle, und es muss immer so sein. Aber das ist eigentlich gar nicht dein Wille. Die Entscheidung muss aus dem Herzen eines jeden Einzelnen kommen. Sie kann nicht von einer Gruppe aufgedrückt werden, sondern die Gemeinde als Gruppe kann nur aufnehmen, kann nur Raum bieten und Schutz, Annahme und Liebe und letztendlich auch die Verantwortung nochmal aufzeigen für das, was ich tue und was ich mache. Vater, du kennst uns als Gemeinde, du weißt, dass wir unsere Gemeinde lieben und du weißt auch, dass wir vieles einsetzen dafür. Aber du kennst auch die schwarzen Flecken auf unserer weißen Weste. Du weißt auch, wo wir nicht fehlerfrei sind. Ich bitte dich, Herr, dass wir einen Ort bauen, eine Gemeinde bauen, wo wir alle kommen können, wo keiner die Nase rümpft, sondern wo wir alle gemeinschaftlich uns annehmen, so wie wir sind. Hab du Dank dafür.